Hallo und herzlich willkommen beim ARD Kinderhörspieltag im Zentrum für Kunst und Medientechnologie, kurz ZKM, in Karlsruhe. Hier warten schon 1000 kleine und große Kinder im Saal, dass es endlich losgeht mit den Geschichten über den größten Schwindler und Streichespieler des Mittelalters. Viel Vergnügen mit dem Live-Hörspiel Till Eulenspiegel von Bernhard Jugel.
Verehrtes Publikum, junge und alte, kleine und große, dünne und dicke, arme und reiche, kluge und gescheite und alle, die sich jetzt immer noch nicht angesprochen fühlen, ich verspreche euch, in der nächsten Stunde keine Ungeheuer, aber viele Abenteuer. Keine dummen Sprüche, aber viele freche Worte. Keine Narreteien, aber viele närrische Späße. Es geht immerhin um ein ganzes Leben. Und zwar um meins. Ich bin Eulenspiegel, ich bin eines Bauern Sohn. Wer mir mit einem blöden Spruch kommt, erntet von mir Spott und Hohn. Heißt mit Vornamen Till, bin gescheit, gewitzt und schlau. Wie ich jemanden hereinlege, weiß ich ganz genau. Und wer in meinen Spiegel schaut, blickt der Wahrheit ins Gesicht, geht mit sich selber ins Gericht. Und auch wenn in ihm die Wut kocht, dumm bleibt er nicht.
Das ist Eulenspiegel.
Tu, als ob ich nichts verstehe und bin der Letzte, der lacht.
Das ist Eulenspiegel.
Bin so weise wie die Eule und so frech wie ein Spatz. Ich habe eine spitze Zunge, ich verdrehe jedes Wort. Und geht mal ein Streich zu weit, ja, dann wechsle ich ganz schnell den Ort. Ich kann Eitelkeit nicht leiden, hasse Geiz und Lug und Trug. Jeder Streich hat auch sein Gutes und aus Schaden wird man klug. Denn wer in meinen Spiegel schaut, blickt der Wahrheit ins Gesicht, geht mit sich selber ins Gericht. Und auch wenn in ihm die Wut kocht, dumm bleibt er nicht.
Das ist Eulenspiegel.
Bin oft klüger, als ich scheine, weil der Schein ja meistens trügt.
Das ist Eulenspiegel.
Bin ein Schelm, wie er im Buche steht, der mit Streichen sich vergnügt. Also. Geboren wurde Eulenspiegel vor über 700 Jahren in einem kleinen Dorf. Es heißt Kneitlingen und liegt in Niedersachsen zwischen Braunschweig und Lüneburg. Eulenspiegels Eltern waren Bauern. Seine Mutter hieß Ann Wiebken, sein Vater Klaus Eulenspiegel. Weil Kneitlingen keine Kirche hatte, wurde der kleine Junge im Nachbardorf in Ampleben getauft. Mit dem Burgherrn von Ampleben, einem gewissen Till von Uetzen, waren Eulenspiegels Eltern gut bekannt. Der wurde dann auch sein Taufpate. Und deswegen bekam der kleine Junge auch den Vornamen Till. Schon von der Taufe erzählt man sich merkwürdige Dinge. Der Pfarrer schöpfte dem kleinen Till Eulenspiegel ein bisschen viel Wasser über den Kopf. Der fing nicht etwa an zu schreien, sondern machte den Mund auf, ließ das Wasser hineinrinnen und spuckte es dem Pfarrer auf das Hemd. Da war die Taufe ganz schnell vorbei. Danach gingen alle ins nächste Wirtshaus, um zu trinken und zu schmausen. Auch die Hebamme, die den kleinen Till nach Hause tragen sollte, trank kräftig mit. Gute Frau, sagte Klaus Eulenspiegel, werdet ihr nachher noch sicher auf den Beinen sein.
Was ist so ein Humpenbier, der wirft mich nicht um,
antwortete die Hebamme und bestellte beim Wirt gleich
noch einen.
Auf dem Heimweg ging zunächst alles gut. Als aber die ganze Gesellschaft auf einem schmalen, glitschigen Steg über einen Bach musste, da rutschte die Hebamme aus und fiel mitsamt dem kleinen Till in den Schlamm. Der schrie und hustete jämmerlich, denn er wäre im Schlamm beinahe erstickt. Und als man die beiden dann herauszog, waren sie über und über voll Dreck. Zu Hause wurde gleich Wasser in einem Kessel warm gemacht und der kleine Till wurde von Kopf bis Fuß gründlich gewaschen. So kam es, dass die Leute sagten, der kleine Till Eulenspiegel ist an einem Tag gleich dreimal getauft worden. Entweder er wird ein frommer Heiliger oder ein arger Spaßmacher und Schalk. Zunächst aber wurde aus dem kleinen Till ein frecher Junge, der mit den Nachbarkindern um die Wette tobte. Freilich hatte er eine besondere Begabung darin, andere Leute nachzumachen. Und wenn ihn jemand unfreundlich anredete, dann schnitt er Grimassen, streckte die Zunge heraus und rannte davon. Einige Nachbarn beschwerten sich bei seinem Vater. Dein Sohn ist ein Frechdachs, ein Lümmel. Als Klaus Eulenspiegel den kleinen Till zur Rede stellte, sagte der,
ich weiß nicht, was die Leute haben. Sie rufen hinter mir her und zeigen mit dem Finger auf mich, auch wenn ich ganz still bin. Du kannst ja mal mit dem Pferd durchs Dorf reiten und mich mitnehmen.
Gesagt, getan. Vater Eulenspiegel setzte den kleinen Till hinter sich aufs Pferd und ritt durchs Dorf. Doch sobald sie an jemandem vorbeikamen, zog Till die Hose runter. Er zeigte sein blankes Hinterteil und die Leute zeigten mit den Fingern, sie lachten und johlten. Also ich weiß nicht, was du da hinten machst. Also wirklich, sagte Klaus Eulenspiegel, setz dich vor mich, damit ich dich im Auge habe. Till Eulenspiegel setzte sich vor seinen Vater und sie ritten abermals durchs Dorf. Und wieder sagte der kleine Till kein Wort. Aber sobald sie an jemandem vorbeikamen, schnitt er Fratzen, leckte sich mit der Zunge die Nasenspitze ab und schielte zum Gottserbarmen oder drehte die Augäpfel nach oben, dass nur noch das Weiße zu sehen war. Und wieder lachten und johlten die Leute und zeigten mit dem Finger. Und Klaus Eulenspiegel sagte zu seinem Sohn, ich weiß nicht, was die Leute haben. Sie rufen hinter dir her, zeigen mit dem Finger auf dich, auch wenn du ganz still bist. Mir scheint, du bist unter einem unglücklichen Stern geboren. Oder es liegt daran, dass du gleich dreimal am selben Tag getauft worden bist. Till Eulenspiegel aber wusste, dass es weder an dem einen noch an dem anderen lag. dass er aber ganz sicher ein Talent zum Schalksnarren, zum Schwindler und zum Possenreißer besaß. Und es könnte sein, dass er in diesem Moment bereits ahnte, wie sein Lebenslauf und sein Lebensweg später verlaufen sollte. Wenig später traf Till auf der Straße seinen Paten, den Raubritter und Wegelagerer Till von Uetzen. Der warf ihm einen Taler hin.
Nimm und kauf dir Zuckerwerk dafür.
Ich bin doch nicht blöd. Mein Vater wird mich fragen, wo ich das Geld her habe. Er wird gar nicht glauben, dass ich den Taler geschenkt bekommen habe, und dann setzt es Schläge.
Wieso wird er dir das nicht glauben?
Wann verschenkt ein Raubritter schon mal einen einzigen Taler? Ja, also, wenn ihr mir die ganze Hosentasche mit Talern füllen würdet, dann könnte mein Vater keinen Zweifel mehr hegen. Denn so viel Geld könnte ich im ganzen Dorf nicht zusammenstehlen.
Da magst du wohl recht haben.
Und lachend füllte Till von Uetzen seinem Patenkind die Hosentasche mit Talern.
Aber du weißt schon, dass du mir damit nicht nochmal zu kommen brauchst. Nächstes Mal musst du dir was Besseres einfallen lassen, wenn du eine Tasche voller Taler willst.
Da merkte der junge Till, dass ein Leben als Schalk viel schwieriger ist als ein Leben als Bauer oder als Handwerker. Ein Bauer oder ein Handwerker kann ja aus, ja ein dasselbe tun. Hauptsache, er macht seine Sache gut. Ein Schalk dagegen muss sich immer etwas Neues einfallen lassen. Sonst sagen die Leute, er sei langweilig und wollen nichts mehr von ihm wissen. Till Eulenspiegel hat sich das zu Herzen genommen. Er war nie langweilig und hat die Leute immer aufs Neue überrascht. Einige Zeit später zog die Familie um in ein Dorf an dem Flüsschen Saale. Von dort stammte Eulenspiegels Mutter. Eulenspiegels Vater starb kurz nach dem Umzug. Die Mutter wollte nun, dass ihr Sohn ein Handwerk lernt, denn Till war inzwischen 16 Jahre alt. Doch der weigerte sich. Stattdessen spannte er vom Dachboden des Hauses, auf dem Dachboden des Hauses, spannte er ein Seil. Und brachte sich selber Seiltanzen bei. Als er es gut genug konnte, spannte er das Seil vom Dachboden aus über den Fluss, um dem ganzen Dorf seine Kunststücke zu zeigen. Bald, da versammelte sich Jung und Alt und bewunderte den jungen Gaukler. Der spazierte seelenruhig hin und her, als hätte er festen Boden unter den Füßen. Er drehte und er wendete sich und wagte sogar einen Purzelbaum. Ohne abzustürzen. Für den Absturz sorgte dann seine Mutter. Die wollte es nicht leiden, dass ihr Sohn ein Gaukler wurde. Sie holte ein Messer aus der Küche und schnitt rätsch, ratsch das Seil durch. Eulenspiegel plumpste unter großem Hallo seines Publikums ins Wasser. Und weil wer den Schaden hat, für den Spott nicht zu sorgen braucht, durfte sich Eulenspiegel nun Sprüche anhören wie:
Na, mal wieder sauber geworden. Wer hoch hinaus will, der fällt ganz schön tief. Das letzte Kunststück war das Beste. Mach das nochmal.
Da ärgerte sich Till Eulenspiegel. Und er überlegte, wie er sich rächen könnte. Eine Woche später musste seine Mutter wegen Besorgungen ins Nachbardorf. Till spannte wieder sein Seil. Diesmal über die Dorfstraße. Er zeigte seine Kunststücke. Die Leute johlten und applaudierten und warteten insgeheim doch nur darauf, dass er abstürzte.
Wollt ihr etwas sehen, was noch niemand auf dem Seil je gewagt hat?
Ja!
Dann knüpfe jeder einen Schuh an die Schnur, die ich euch gleich hinunterlasse. Aber nur den linken Schuh. Und jeder auf dem Dorfplatz muss seinen Schuh an die Schnur knüpfen, sonst geht der Trick nicht.
Machen wir!
Kurz darauf hatte Eulenspiegel über 100 Schuhe an der Schnur hängen. Die schwenkte er mal links und mal rechts. Er stöhnte ein wenig ob der schweren Last und rief dann:
Aufgepasst! Jetzt gebt gut Acht! Wessen Schuh wo festgemacht? Wer den Schuh will an sich bringen, der mag itzo hurtig springen!
Damit warf er die Schnur mit den Schuhen mitten auf den Dorfplatz. Da stürzten sich alle wie die Verrückten auf den Schuhhaufen. Und wenig später war eine richtige Prügelei im Gange.
Es gab ausgerissene Haare, blutige Nasen, blaue Augen.
Und erst eine Stunde später hatte jeder seinen linken Schuh wiedergefunden. Am Ende hätten sie gerne Till Eulenspiegel noch ein paar Prügel verpasst. Aber der hatte sich längst verdrückt, war nach Hause gegangen und hatte die Tür fest verriegelt. Eulenspiegels Mutter wunderte sich. Sie wunderte sich, dass ihr umtriebiger Sohn die nächsten Wochen im Haus blieb und fleißig alles erledigte, was sie ihm auftrug. Sie ahnte ja nicht, dass ihn auf der Straße Prügel erwartet hätten. Eines Tages nahm sie ihn mit auf einen Jahrmarkt ein paar Dörfer weiter. Till vergnügte sich dort und trank und schmauste. Als er aber einige Burschen bemerkte, denen er ein paar Wochen zuvor den linken Schuh abspenstig gemacht hatte und die unauffällig zu ihm herschauten und sich gegenseitig anstießen, da schlich er sich ums Eck und suchte ein Versteck. Bei einem Bauernhof sah er Bienenkörbe. Einige waren leer und in einen davon kroch er hinein und wartete, ob ihn jemand suchen würde. Und weil er ein paar Humpen Bier getrunken hatte, schlief er auch bald ein. Als er wieder aufwachte, hörte er ein Flüstern.
Welchen sollen wir denn nehmen?
Pass auf, wir heben jetzt nacheinander jeden einmal hoch.
Da war Eulenspiegel klar, das waren keine Dorfburschen, die ihn verprügeln wollten, das waren
Diebe. Aber warum sollen wir jeden Bienenkorb hochheben?
Damit wir herausfinden, welcher der schwerste ist. Und den nehmen wir mit.
Und wieso?
Weil da am meisten Honig drin ist, du Dummkopf.
Der schwerste Bienenkorb war natürlich der, in dem Till Eulenspiegel saß. Und während die Diebe ihn schnaufend und schwitzend davontrugen, ganz vorsichtig, um nur ja keine schlafende Biene zu wecken, überlegte Till Eulenspiegel, wie er den Dieben am besten entwischen könnte. Es fiel ihm auch bald etwas ein. Er lupfte vorsichtig den Deckel des Bienenkorbs und zog den Dieb vor ihm kräftig an den Haaren.
Hey, was soll denn das? Willst du wohl aufhören, mich an den Haaren zu ziehen?
Wie, ich soll dich an den Haaren ziehen? Ich hab schwer genug an dem Korb hier zu tragen.
Nach einer Weile versetzte Eulenspiegel dem hinteren Dieb einen Schlag auf die Nase.
Bist du toll geworden? Du haust mir die Nase blau.
Von wegen toll geworden. Ich schlage nicht, ich schleppe im Schweiße meines Angesichts.
Na, das wird nicht mehr lange dauern. Nicht mehr lange gut gehen, dachte Eulenspiegel. Dann riss er den hinteren an den Haaren, dass der mit dem Kopf gegen den Korb krachte und gab dem vorderen eine kräftige Maulschelle. Da ließen beide den Korb fallen, schimpften aufeinander los und rauften und prügelten sich, dass man es weithin hören konnte. Eulenspiegel aber stieg aus dem Bienenkorb, schlich leise davon und dachte: Das ist also der wahre Sinn des Sprichworts, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. Weil Till Eulenspiegel immer noch fürchtete, wegen der Sache mit den Schuhen Prügel zu beziehen, begab er sich auf Wanderschaft. Unterwegs heckte er viele Streiche aus. Er gab eine Katze für einen Hasen aus, indem er sie in ein Hasenfell einnähte. Und er lehrte einen Esel das Lesen. Zumindest die Buchstaben I und A.
I.
Trotzdem hatte er oft wenig zu essen und kein Bett für die Nacht. In Braunschweig stand er vor einer Bäckerei und schaute hungrig auf die Brote und Semmeln im Fenster, als der Bäckermeister vor die Tür trat.
Na, was bist denn du für ein Geselle?
Ein Bäckergeselle.
Du suchst wohl Arbeit?
Noch lieber wäre mir, ich würde Arbeit finden. Und weil der Bäckermeister tatsächlich einen Gesellen brauchte, stellte er Eulenspiegel gleich ein. Der stellte sich auch gar nicht übel an, obwohl er vorher noch nie als Bäcker gearbeitet hatte. Bald wusste er die Menge der Zutaten. Er konnte den Teig kneten. Brot und Semmeln formen und ließ auch im Backofen nichts mehr anbrennen.
Eines Abends hatte der Bäcker eine wichtige Verabredung.
Heute Nacht muss ich los. Ich muss woanders hin. Und heute Nacht musst du deswegen alleine backen, Geselle.
Was soll ich denn backen, Meister?
Fragt mich der Geselle doch tatsächlich, was er backen soll. Meinetwegen Eulen oder Meerkatzen.
Das ließ sich Eulenspiegel nicht zweimal sagen. Kaum war der Meister weg, machte er einen ordentlichen Semmelteig, formte abwechselnd ein Blech Eulen und ein Blech Meerkatzen, so heißen die kleinen Affen mit den großen Augen und einem langen Schwanz, und buk sie alle schön braun und knusprig. Als der Meister früh morgens in die Backstube kam, traute er seinen Augen kaum.
Bist du da? Ja. Sag mal, bist du des Wahnsinns, Geselle? Hast du keine Semmeln gebacken und kein Brot?
Wieso Semmeln, wieso Brot, Meister? Ich habe das gebacken, was ihr mir aufgetragen habt. Eulen und Meerkatzen.
Da packte den Bäckermeister die Wut und er packte Eulenspiegel am Kragen.
Wer soll das Zeug denn kaufen? Dafür wirst du mir zahlen, und zwar den ganzen Teig, jedes Gramm.
Gerne, Meister, dafür müsst ihr mir aber die Backwaren überlassen.
Ah, schaff mir die Eulen und Meerkatzen bloß aus den Augen und lass dich nie mehr in meiner Backstube blicken.
Eulenspiegel tat, wie ihm geheißen. Weil aber am nächsten Tag Weihnachten war, stellte er sich mit den Eulen und Meerkatzen vor die Kirche und verkaufte sie allesamt bis zum letzten Stück. Als der Bäckermeister das erfuhr, lief er schnell zur Kirche, um auch noch Geld für das Feuerholz und für die Benutzung des Backofens zu verlangen. Aber Till Eulenspiegel war längst über alle Berge und der Bäckermeister hatte das Nachsehen. Mit solchen und ähnlichen Streichen brachte es Till Eulenspiegel zu einem gewissen Wohlstand. Er ließ sich ein farbenprächtiges Gewand schneidern, das er aber nur anlegte, wenn er als Eulenspiegel erkannt werden wollte. Er legte sich ein Pferd zu, um bequemer reisen zu können. Und in fernen Ländern und fremden Städten kaufte er manches, was ihm später nützlich sein könnte. Als er nach Marburg kam, hörte er, dass der Landgraf einen Maler suchte, um den Festsaal in seiner Burg ausmalen zu lassen. Eulenspiegel ritt zum Schloss und zeigte dem Grafen einige Gemälde, die er in Flandern gekauft hatte. Der Graf war beeindruckt.
Malt ihr nur auf Leinwand oder auch auf Wände?
Na, für Wände brauche ich mehr Farbe und mehr Zeit.
Wie viel würde eine Galerie meiner Ahnen auf den Wänden eines Festsaals kosten?
Dazu müsste ich den Festsaal erst mal ausmessen.
Das tat Eulenspiegel und verlangte, 2 Monate lang täglich gut zu essen. Eine Kammer für sich und einen Gesellen und 400 Gulden Lohn.
Aber, mein geschätzter Herr Graf, ich habe eine Bedingung.
Während ich male, darf niemand in den Saal. Und noch eins müsst ihr wissen.
Ja, was denn?
Wer ein Lügner ist, wird meine Bilder nicht sehen können.
Ja, das trifft sich gut. Geschätzter Meister, da kann ich gleich die Ehrlichkeit meines Hofstaates prüfen.
Und schon am nächsten Tag wurde der Festsaal abgesperrt. Und Till Eulenspiegel und sein Geselle machten sich an die Arbeit. Sie schleppten Farben und Pinsel und sie fingen tatsächlich an zu malen. Aber als alle Wände weiß waren, hörten sie auf. Und sie vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen und dem Einüben von allerlei Gauklertricks. Nach 2 Monaten ließ der Landgraf den Maler zu sich rufen.
Nun, seid ihr fertig?
Ein paar letzte Pinselstriche, mein Graf, und die Farbe muss noch trocknen. Aber übermorgen könnt ihr mit dem Hofstaat zur Besichtigung kommen. Als der Graf, die Gräfin und der gesamte Hofstaat 2 Tage später in den Festsaal traten, waren alle Wände mit großen Tüchern verhängt. Bevor ich die Ahnengalerie enthülle, muss ich allen Anwesenden noch eine Mitteilung machen. Etwas, was der Landgraf von Marburg bereits wusste, als er mir den Auftrag erteilt hat. Wer ein Lügner ist, wird meine Bilder nicht sehen können. Und damit zog er eines der Tücher zurück. Und erklärte nun lang und breit die Ahnenreihe des Grafen und die Landschaften, die im Hintergrund zu sehen waren, die prächtigen Gewänder der Abgebildeten. Und je mehr Eulenspiegel erklärte, desto begeisterter war sein Publikum.
Oh, welch wunderbare Farben. Ja, ja, diese zarte Linienführung. Ja.
Und das Lächeln der Mutter des Grafen. Wunderbar getroffen, wunderbar. Wunderformidabel.
Nur die Hofnärrin der Gräfin schaute immer ungläubiger.
Und wenn ich 1000 Mal im Leben gelogen hätte, verehrter Meister, ich sehe nichts als eine weiße Wand.
Aber da auf die Hofnarrin sowieso nie jemand hörte, lobten alle anderen weiter begeistert das Werk und verließen schließlich fröhlich den Saal. Als sie am Abend im Bett lagen, sprachen die Gräfin und der Graf noch einmal über den seltsamen Nachmittag.
Sag mal, Schatz, hast du irgendeinen deiner Vorfahren erkannt?
Keinen. Aber ich muss zugeben, ich habe sie gar nicht gesehen. Ich könnte aber auch nicht ehrlichen Herzens sagen, ich hätte nie im Leben gelogen.
Ja, ich auch nicht. Aber eins ist doch seltsam, Schatz. Meine Hofnarrin hat auch nichts gesehen. Und sie ist die Einzige in meinem Hofstaat, von der ich sicher bin, dass sie immer die Wahrheit sagt.
Na ja, das ist halt... Wenn das stimmt, dann haben alle anderen gelogen. Und niemand hat etwas gesehen. Dieser elende Betrüger!
Mit diesen Worten sprang der Graf aus dem Bett und trommelte seinen Haushofmeister aus der Federn. Von dem erfuhr er, dass der Maler seinen Lohn noch am Nachmittag abgeholt hatte. Weiter ging's zur Kammer des Malers. Die war leer und im Stall fehlte sein Pferd. Am Burgtor aber... war mit Kreide eine große Eule aufgemalt, die einen Spiegel in den Krallen hielt. Daneben standen zwei Worte, die der Graf mühsam entzifferte. Hick, fuit. Na, so viel Latein kann ich noch. Er war hier. Wer hier war, das weiß ich jetzt auch. Dieser Till Eulenspiegel, von dem man so viel hört, dass der jetzt auch mich reingelegt hat. Naja, das soll mir eine Lehre sein. Mein lieber Haushofmeister, ihr tragt mir Sorge dafür, dass diese Zeichnung nicht weggewischt wird, solange ich lebe. Die hat mich immerhin 400 Gulden gekostet. Und sie wird mich mein Lebtag lang daran erinnern, dass Narren immer die Wahrheit sagen. Nach ein paar Monaten musste Eulenspiegel in einer wichtigen Angelegenheit ein weiteres Mal nach Marburg reisen. Da er fürchtete, dem Landgrafen zu begegnen und von ihm wegen der nicht gemalten Bilder ins Gefängnis geworfen zu werden, traf er seine Vorkehrungen. Als erstes kaufte er einen Karren, vor den er sein Pferd spannte. Dann fuhr er zu einem Bauern, zahlte ihm einige Schilling und schaufelte so hoch Erde auf den Karren, bis er drauf sitzen konnte. So fuhr er dann nach Marburg. Tatsächlich begegnete er noch vor dem Stadttor dem Landgrafen. Der wollte gerade mit einigen Freunden zur Wildschweinjagd ausreiten.
Sieh an, der Maler, der mir einen weißen Festsaal hinterlassen hat. Und du wagst es, mein Land zu betreten? Fürchtest du nicht, dass ich dich ins Gefängnis werfen lasse?
Das fürchte ich wohl, geschätzter Herr Graf. Deshalb werde ich darauf achten, keinesfalls auszusteigen und keinesfalls einen Fuß auf die Erde zu setzen.
Das wird euch nichts nutzen, Eulenspiegel. Euer Pferd, euer Karren und somit auch ihr steht auf meinem Land.
Keineswegs, geschätzter Herr Graf. Nun, mein Pferd schon, aber das werdet ihr wohl kaum alleine einsperren wollen. Ich selber aber, wie ihr sicher bemerkt habt, sitze in meinem Karren auf einem Haufen Erde. Die habe ich von einem Bauern mit meinem Geld gekauft. Ich befinde mich also nicht auf eurem, sondern auf meinem Land. Da musste der Landgraf lauthals lachen und die ganze Jagdgesellschaft lachte dazu.
Ihr seid ein wahrer Schalk, Till Eulenspiegel. Und ihr habt mich ein zweites Mal dran gekriegt. Ich muss zugeben, ich habe mich jedes Mal amüsiert. Ich will euch also nicht mehr ins Gefängnis werfen. Allerdings unter einer Bedingung. Heute Abend müsst ihr mich besuchen und mir eure letzten Streiche erzählen. Und diesen Besuch sollt ihr jedes Mal wiederholen, wenn ihr an Marburg vorbeikommt.
Und weil Till Eulenspiegel öfter in Marburg vorbeikam und jedes Mal Interessantes zu erzählen wusste, wurden der Bauernsohn aus Kneidlingen und der Landgraf von Marburg im Laufe der Jahre tatsächlich dicke Freunde. Einige Zeit später kam Eulenspiegel nach Köln. Dort machte er in einer Herberge Station, deren Wirt ein echter Geizkragen war und schlechter Koch dazu. Zu Mittag sollte es Braten geben, doch als die Uhr 12 schlug, war das Fleisch noch lange nicht gar. Als sich Eulenspiegel beim Wirt beschwerte, sagte der nur:
Wer nicht warten kann, der soll essen, was er hat.
Das ließ sich Eulenspiegel nicht zweimal sagen. Er setzte sich an die Feuerstelle, zog eine Semmel vom Vortag aus der Tasche und hielt sie über den Braten. Der Dampf zog in die Semmel ein, die Eulenspiegel genüsslich verspeiste. Nach einer Weile war auch der Braten fertig. Der Wirt servierte ihn in der Gaststube, aber Eulenspiegel blieb in der Küche.
Willst du dich nicht zu uns setzen?
Nein, ich bin schon vom Duft des Bratens satt geworden.
Ja, wenn du meinst, was ich höre.
Nachdem alle gegessen hatten, ging es ans Zahlen. Da kam der Wirt zu Eulenspiegel.
2 Taler für den Braten.
Wieso? Ich hab doch nichts davon gegessen.
Hast du nicht selber eben gesagt, du bist vom Duft des Bratens satt geworden? Der Braten war meiner. Also her mit dem Geld.
Da zog Eulenspiegel 2 Taler aus der Tasche und warf sie auf den Tisch. Hört ihr die klingen, Herr Wirt?
Aber freilich, ich bin doch nicht taub.
Nun, so viel euch der Klang der 2 Taler nützt, so viel nützt meinem Magen der Duft eures Bratens. Nehmt also den Klang der Taler als Bezahlung dafür, dass ich an eurem Braten gerochen habe. Sprach's, steckte die 2 Taler wieder in die Tasche und ging lustig pfeifend davon. Während der Wirt mit offenem Mund zurückblieb. Als Eulenspiegel wenige Tage später in die kleine Stadt Mölln kam, da spürte er ein Grimmen im Bauch, das immer schlimmer wurde. Er ließ den Arzt und den Apotheker rufen, aber beide konnten ihm nicht mehr helfen. Die Kunde, dass Eulenspiegel todkrank da niederlag, verbreitete sich bald in der ganzen Stadt. Da kamen Bekannte und Freunde vorbei. Der Bürgermeister von Mölln gab sich die Ehre und selbst der Pfarrer kam, um die Beichte abzunehmen. Und alle bemerkten, dass in der Ecke seiner Kammer eine große Kiste stand, die mit 3 Schlössern gesichert war. Eulenspiegel sah wohl, dass sie nach der Kiste schielten. Und alle fragten, was sie für ihn tun könnten. Aber Eulenspiegel sagte nur:
Lasst mich in Ruhe sterben.
Einige Tage später, da war er schon sehr schwach, rief er den Pfarrer, den Bürgermeister und seine Freunde noch einmal zu sich. Er überreichte ihnen je 1 Schlüssel.
Seht ihr die Kiste in der Ecke? Sie enthält mein ganzes Hab und Gut. In meinem Testament habe ich verfügt, dass die Kirche, die Stadt Mölln und meine Freunde je 1/3 bekommen sollen. Allerdings nicht ohne Gegenleistung. Die Stadt Mölln soll mir ein Grab auf dem Friedhof bezahlen. Der Pfarrer soll für die Beerdigung und für eine Totenmesse sorgen. Und meine Freunde sollen die Leichenfeier ausrichten, bei der jeder erzählen soll, was er mit mir erlebt oder von mir gehört hat. Außerdem dürft ihr die Kiste erst 30 Tage nach meinem Ableben öffnen, und zwar gemeinsam. Seid ihr damit einverstanden?
Ja,
sagten die Freunde und dachten, die Kiste ist sehr groß.
Ja,
sagte der Bürgermeister und dachte,
selbst die Beschläge scheinen edles Metall zu sein.
Jo,
sagte der Pfarrer und dachte,
die Schlüssel glänzen so, die sind am Ende vergoldet.
Dann ist es gut, sagte Eulenspiegel.
Und am nächsten Tag fand man ihn tot in seinem Bett.
Gaudens in Domino in hoc solemnio, letetur omnium turba fideli.
Während der Beerdigung ereigneten sich freilich einige Merkwürdigkeiten. Als Eulenspiegel in der Herberge aufgebahrt war, lief plötzlich eine Sau mit ihren Ferkeln durchs Zimmer, scheuerte ihren Rücken an der Bahre und warf sie dabei um. Als man den Sarg wieder zurücklegte, kam Eulenspiegel nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch zu liegen. Allerdings merkte das keiner. Und als man ihn später ins Grab hinablassen wollte, da riss das Seil am Fußende. Und der Sarg stand aufrecht in der Grube. Die Trauergäste sagten, naja, er war im Leben ein wunderlicher Geselle und will auch wohl auch nicht wie andere begraben werden. Sie ließen also den Sarg stehen und schaufelten das Grab zu. Deswegen liest man auf dem Grabstein in Mölln noch heute, hier steht Eulenspiegel begraben. Nachdem das Grab bezahlt, die Trauerfeier ausgerichtet, die Totenmesse gelesen und 30 Tage vergangen waren, trafen sich der Bürgermeister, der Pfarrer und Eulenspiegels Freunde, um das Erbe anzutreten. Sie schlossen die drei Schlösser auf. Sie hoben den schweren Deckel. Und sie fanden in der Kiste
einen Haufen Steine. Da ging ein lautes Schimpfen und Streiten los. Der Bürgermeister beschuldigte die Freunde, den Schatz während ihrer vielen Besuche bei Eulenspiegel stibitzt zu haben. Die Freunde meinten, der Pfarrer hätte doch Eulenspiegel die Beichte abgenommen und dabei die beste Gelegenheit gehabt, den Schatz zu stehlen.
Ja, genau, du hast alles gemacht hier. Ich weiß doch ganz genau, was da los ist. Ja.
Der Pfarrer beschuldigte den Bürgermeister, der die Kiste die letzten 30 Tage in Verwahrung hatte, während dieser Zeit den Schatz an sich gebracht zu haben.
Ja.
Doch plötzlich wurde es still. Denn einer nach dem anderen hatte gesehen, dass innen auf dem Deckel der Truhe mit Kreide eine Eule und ein Spiegel aufgemalt waren. Und daneben standen die zwei Worte. Hic fuit. Das war Eulenspiegel, er war eines Bauern Sohn. Wer ihm mit einem blöden Spruch kam, erntete nur Spott und Hohn. Hieß mit Vornamen Till, war gescheit, gewitzt und schlau. Wie er jemanden hereinlegte, wusste er genau. Und wer in seinen Spiegel schaut, blickt der Wahrheit ins Gesicht, geht mit sich selber ins Gericht. Und auch wenn in ihm die Wut kocht, dumm bleibt er nicht.
Das war Eulenspiegel,
hat alle hinters Licht geführt, als letzter gelacht.
Das war Eulenspiegel,
war so eise wie die Eule und so frech wie ein Spatz. Er hatte eine spitze Zunge, er vertrete jedes Wort. Und ging mal ein Streich zu weit, ja, dann war er ganz schnell fort. Konnte Eitelkeit nicht leiden, hasste Geiz und Lug und Trug. Hatte viele arg beschwindelt, doch aus Schaden wird man klug. Denn wer in seinen Spiegel schaut, blickt der Wahrheit ins Gesicht, geht mit sich selber ins Gericht. Und auch wenn in ihm die Wut kocht, dumm bleibt er nicht.
Das war Eulenspiegel,
war oft klüger als er schien, weil der Schein ja meistens trügt.
Das war Eulenspiegel,
war ein Schelm, wie er im Buche steht, hat mit Streichen sich vergnügt.
Und alle!
Das war Eulenspiegel,
war oft klüger als er schien, weil der Schein ja meistens trügt.
Das war Eulenspiegel,
war ein Schelm, wie er im Buche steht, der mit Streichen sich vergnügt.
Das war Till Eulenspiegel, ein Live-Hörspiel von Bernhard Jugel. Frei nach dem Volksbuch, ein kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel aus dem Land Braunschweig, wie er sein Leben vollbracht hat. Vom ARD-Kinderhörspieltag aus dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Mit Stefan Wilkening, Sprache und Gesang. Max Bauer, Geräusche und Musik. Michael Popp, exotische Saiteninstrumente und Santur. Bühne, Requisite und Beleuchtung, Nico Feil, Hannes Riesterer, Daniel Heil, Sarah Walter, Frauke Knappmann, Fabian Wojak, Tim Dumski und Elias Schlemmenauer. Beschallung, Firma Tonleistung, Peter Reinhardt, Benny Bachmann und Team. Übertragungstechnik, Johannes Krosch und Team. Regie, Bernhard Jugel. Redaktion, Inga Nobel und Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur, dem Hessischen Rundfunk, dem Mitteldeutschen Rundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen, dem Südwestrundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2024.